Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Impulsgeber der deutschen Gastronomie. Sein Gespür für neue Geschmackssphären, für Techniken und ungewohnte Aromenkompositionen hat ihm den Ruf des begnadetsten Aromentüftlers des Landes eingebracht. Anders als seine Kollegen kocht er aber nicht in einem Restaurant, sondern tüftelt in einem Kochlabor vor sich hin, und zwar in Werne im Münsterland. Sagen wir es, wie es ist, dieser Mr. Taste, wie er auch schon genannt wurde, ist eine wandelnde Enzyklopädie. Klar also, dass er auch als Kochbuchautor genauso erfolgreich wie umtriebig ist. Jetzt startet er zusätzlich auch noch im Rolling Pin Magazin ein neues Format. Heikos Welt heißt es. Darüber wird er uns in dieser Folge sicher noch genaueres erzählen und auch ein wenig einen Ausblick in dieses doch noch sehr junge kulinarische Jahrwagen. Immerhin ist niemand so nah an den Trends wie er. So, in diesem Sinne, herzlich willkommen, Heiko Antoniewicz.
Ja, ich freue mich auch. Also ich bin ja schon das zweite Mal dabei. Also ist wirklich großartig auch. Und ja, dass du mich immer so warm dann auch begrüßt, finde ich wirklich ich brauche immer ein bisschen Zeit, bis die Gänsehaut sich dann einfach auch wieder gesetzt hat.
Und das hat ja schon noch einen Grund, dass du zum zweiten Mal jetzt schon da bist. Da gibt es ja dieses deutsche Wort dafür, unerschöpflich. Ja, du bist ja so ein bisschen eine Art unerschöpflicher kulinarischer Quelle. Ich weiß noch, das letzte Mal, als wir zusammengesessen sind, hast du mir, glaube ich, 15 Minuten lang ganz genau erklären können, ich glaube, 15 Milligramm pro Liter Salz im Pasta Wasser.
Ah, ja. Also da haben wir dann über so einfache Dinge da unten auch gesprochen.
Vermeintlich einfache Dinge, ja.
Ja. Wie viel Gramm Salz, das wir in einen Liter Kochwasser für Nudeln oder Pasta machen.
Genau.
Oder auch für, genau. Und jeder hat natürlich eine andere Wahrnehmung, aber du brauchst einfach immer wieder eine gewisse Menge Salz. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, also es geht ja nicht immer wieder um grammgenaues Abschmecken oder ein bisschen Salz da auch drin ist, aber es geht um, dass man sich das bewusst macht, was man tut. So, und ich sag mal, eine kleine Prise Salz in 5 Liter Kochwasser macht keinen Sinn. Also, aber, weißt du, und wir haben einfach angefangen, über viele Dinge darüber nachzudenken, wie wir das dann auch machen. Und so, das, was ich auch immer wieder heiß und innig liebe, wenn ich über Fonds auch rede. Also heute bräuchte ich
eines deiner Themen, ne?
Ja, 3 Zutaten, also Hütchen, Wasser und Sojasauce, also perfekter Fond.
Stimmt, ja. Bevor wir jetzt vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ans Eingemachte gehen. Heiko, ja. Ich finde, es gibt 2 aktuellere Dinge, über die man durchaus sprechen kann und soll. Das erste habe ich erwähnt, es gibt ein neues kleines Format, in dem du auf sehr dichtem Raum gewisse Zugänge und auch augenöffnende Anekdoten zum Besten gibst im Magazin, wo es ja ums Kulinarische geht und wo du auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinausblickst. So, darüber werden wir dann gleich sprechen. Mhm. Ich habe aber als erstes Thema, weil es so dringlich ist, etwas anderes vor. Es wird eine wahnsinnig unangenehme Frage sein, glaube ich, für dich.
Wow, bin ich gespannt.
Weil ich mich wirklich auch aus einer österreichischen Perspektive frage, was da bei euch in Deutschland gerade los ist. Der Burgerwahlkampf ist angekommen in Deutschland und man fragt sich auch in Österreich, was da kulinarisch, Fragezeichen, gerade los ist.
Der Burgerwahlkampf?
Der Burgerwahlkampf, also man hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich weiß nicht, warum das in meinen Feed gespült worden ist, aber wir haben von der CDU, CSU diesen, den Söder und den Merz, die mit McDonald's-Burger Wahlkampf machen und Leute für sich und ihre Politik mit Junkfood begeistern wollen. Das ist für mich ist das etwas komplett Absurdes, das ist aus Amerika hinübergeschwappt. Ich sehe das in keinem anderen Land. So, und frage mich, warum das in Deutschland gerade so durch die Decke geht.
Also wir Deutschen sind ja immer wieder so amerikanisiert auch. Also vielleicht haben die Herren, die du gerade besprochen hast, vielleicht denken die auch, wenn das in Amerika geklappt hat, dann wird das bei uns auch einfach funktionieren. Es gibt ja auch, Beispiele von Altbundeskanzlern, die dann sagen, aber ich brauche jetzt ein Bier und brauche Currywurst. Das gibt es ja auch, um sich dann einfach volksnah dann nochmal zu zeigen und dass man eine von ihnen auch ist. Also das kann ich mir durchaus noch vorstellen und noch denken, aber ganz ehrlich, das ist an mir vorbeigegangen. Das war nicht in meinem Feed bislang.
Du Glücklicher.
Also Glücklicher. Deswegen kann ich da höchstwahrscheinlich jetzt mit einem breiten Grinsen jetzt hier sitzen und sagen, ja, okay, ich muss nicht alles mitbekommen auch. Aber
nein,
wirklich ich das an anmaßend, ich sag mal, dass man es nicht anders schafft, sich so einer Bürgernähe,
ja,
muss man ja eher sagen.
Ja. Ganz nahe am Burger.
Dann einfach nochmal zu sehen. Aber wie gesagt, schwierig ist auch ein sehr, sehr, um dann in der kulinarischen Sprache zu bleiben, ein waffeldünnes Eis. Weil man kann da natürlich auch sehr, sehr schnell einbrechen und das kann einem dann auch vielleicht das Genick brechen, was dann so Umfragewerte oder vielleicht auch den Wahlkampf dann nochmal beeinflussen könnte. Ich glaube nicht an solche kulinarischen Expertisen und Hamburger, ganz ehrlich, ich finde es immer Körperverletzung.
Generell, also ist eher ein spannendes Thema eigentlich, Heiko Antoniewicz, Zugang zu diesem Phänomen namens Burger. Wirklich, also Burger kannst du dich nicht anfreunden.
Ich habe höchstwahrscheinlich viel mehr schlechte gegessen als gute. Und ich kann mich an den allerbesten dann noch erinnern, den ich gegessen habe, das war in Melbourne in Australien. Bin ich an einem Café vorbeigegangen und da gab es einen Baguio Burger. So, in Australien, die haben ja ein bisschen Baguio, das wissen wir alle. Und den habe ich so gerne gegessen. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten essen, aber da habe ich gedacht, nee, der eine reicht.
Das war jetzt.
Ja, das ist mir bis heute wirklich im Gedächtnis geblieben. Der ist auf den Punkt gegart gewesen, der war saftig. Das Brötchen oder der Bun war großartig. Ich habe es ohne Ketchup und ohne Soßen auch gegessen. Das war so großartig wie irgendwas. Also den schmecke ich heute noch.
Was macht einen guten Burger aus eigentlich? Ist das dieses Saftige gepaart mit flaumigem Brot und alles? Weißt du, was ist das eigentlich genau?
Ja, also es muss eigentlich eine Balance sein, tatsächlich auch. Also Brot, gutem Fleisch, ein wenig Salz und mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Salat kann man machen, aber oder Gurken, Ketchup, ja, okay. Aber eigentlich brauchst du es nicht. Also ein gutes Fleisch, was dann eigentlich nur geschnitten ist oder einfach nur nicht fest gedrückt ist in so einer Hamburgerpresse, sondern wirklich nur geformt ist. Und dann, für mein Empfinden, muss der Patty genauso soft und weich sein wie das Brötchen.
Ja.
Und wie der Bun. Also, dass man ihn einmal auch durchbeißt und auch wenn Gurken dann nochmal zum Einsatz kommen, dann müssen die für mich so hauchdünn geschnitten sein, dass sie fast eine Zeitung durchlesen kannst und dass sie auch dieses Feinblättrige auch haben. Da kann ein bisschen Salz, kann ein bisschen Tomate vielleicht mit auch drin sein. Aber das muss alles so in einem durch sehr, sehr gut essbar sein. Und auch es darf ruhig auch eine frische Gartenburke sein, finde ich.
Mhm. Man hört schon auch den Produktpuristen durch, ne? Den Produktfetischisten, der da weniger ist mehr, sagt das mal dem Burgerbetreiber.
Ja, klar. Ja, die übertreiben es dann auch immer wieder.
Ja, oder?
Ja.
Sag, glaubst du, ist der Burger-Hype vorbei? Jetzt so dieses...
Nein, also ich glaube nicht, dass der Burger-Hype vorbei ist. Also, weil es kommt ja immer wieder was anderes. Also zum einen sind die Smash-Burger gerade sehr, sehr aktuell. Und Butterburger, das ist die andere Geschichte, die dann jetzt noch... Also ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Weil es ist ja ein unkompliziertes Essen, um ganz ehrlich zu sein. Also du hast zwar immer wieder auch deine Schwierigkeiten, um das Ding zu essen. Aber da gibt es ja auch eine Regel, wie man so einen Hamburger dann noch essen kann oder auch sollte. So, wenn du mein Burgerleben gehst, die meisten essen das ja nicht mehr mit Messer und Gabel.
Ja. Ne? Ich finde Burger wahnsinnig anstrengend zum Essen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja, aber wenn du mal gesehen hast, also wie
bei einem Minuspunkt.
So. Ja, nein. Also, weißt du, du musst die Finger unten zusammenlegen. Also, es rutscht alles unten raus. Du kannst einen Burger nicht mit Messer und Gabel essen.
Ja.
Den Ringfinger und unten die beiden kleinen Finger musst du zusammenlegen, dass es dann unten wie eine Tasche dann auch wirkt.
Ja.
Und was dann einfach nochmal ist, du musst immer mit aufgestützten Ellenbogen essen. Muss wirklich,
ja,
wenn ich das erzähle, jeder achtet mal auf den anderen Tisch, wenn die ihr kurz zu Burger.
Ja, du sagst nicht, ich mach's gerade nach. So.
Ja. Ja. Weißt du, und es gibt einfach diese Dinge, die natürlich so einfach erklärt sind. Und ich sag mal, wenn du in die Historie guckst, Knigge, ne? Also da hat man ja auch mal von gehört, der hat gesagt, niemals mit aufgestützten Ellenbogen essen.
Ja.
Bei Hamburger musst du es. Also es gibt auch so eine Hamburger Esskultur. Also die wird sich auch weiter etabliert und ist natürlich total unkompliziert. Fingerfood ist total etwas Bewegendes und auch etwas Belebendes. Weil wann kommst du dir so nah mit den Händen und es ist so greifbar alles. Also ob es gut oder schlecht ist, dieses Essen, das mag dahingestellt sein, aber es macht es so emotional, wenn du das Essen wirklich spürst. Das ist so, warum knapperst du gerne an Kotelettknochen, an Chicken Wings oder so etwas?
Ja.
Es macht es erlebbar.
Ja.
Also es ist eine ganz andere Leidenschaft, als wenn du mit Messer und Gabel noch isst.
Stimmt, es ist etwas leidenschaftlicher. Ja, es ist vielleicht auch etwas Archaisches vielleicht oder archaischer als mit Messer und Gabel, aber dadurch auch etwas Unmittelbareres.
Ja.
Was war eigentlich Knigges Problem mit den Ellbogen?
Man hat immer nur den Handrücken aufgelegt. Dann auch. Und das galt damals als unfein, mit aufgestützten Ellenbogen dann einfach am Tisch zu sitzen.
Hat so ein bisschen was Tresenhaftes vielleicht? Vielleicht war es das?
Etwas Pflegeliges. Und ich weiß, von meiner Großmutter habe ich immer Schelte gekriegt, wenn ich mit den aufgestützten Ellenbogen am Tisch gesessen habe.
Ja.
Das ist ja schon ein paar Tage her. Ich bin ja schon ein paar Tage älter, das wird sich heute vielleicht geändert
haben. Hat sich aber, glaube ich, von den Manieren irgendwie gehalten. Zumindest in unseren Breiten. Wir sprechen da von sehr europäischen Vorstellungen, muss man auch sagen. Ja, es ist sehr, wie man so schön sagt, eurozentristisch, was wir sagen. Ja.
Du, wenn du mal in Indien gewesen bist, dann Banana Leaf gegessen hast, also vom Bananenblatt, also alles nur mit deinen Fingern oder mit den Händen, dann weißt du ganz genau, wie es auch funktioniert. Also, dass es dir auch sehr nahe kommt. Dass es aber auch wertgeschätzt ist, das Essen, was du zu dir nimmst. Und da wir ja unter uns sind, kann ich auch einen Trick verraten. Ich weiß, kennst du den Trick, wenn du mit den Fingern isst?
Nein.
Also, man nimmt die Soße mit dem Reis auf, macht das immer wieder zu einem Bällchen und dann denkt man macht es ja immer wieder dann auch direkt in den Mund.
Ja.
Aber ich zeige dir das jetzt an dem Bildschirm. Wenn du aber das direkt in den Mund machst, fällt es runter.
Ja.
Und der Daumen ist dein Hebel, dein Werkzeug.
Ja.
Das heißt, du gehst hinter die Hand und schiebst dann das Reisbällchen so in deinen Mund. Dann funktioniert es dann.
Oh. Guck mal, siehst du das? Ja. Okay. Das heißt, du
formst es.
Ja.
Und dann nimmst es und schiebst das mit dem Daumen.
Mit dem Daumen. Ja, super. Ja. Ja. Nö, also es wirkt jetzt, also zumindest jetzt so, es in der Luft demonstrierend, wirkt gar nicht so schwer. Was ich auch gehört habe, beziehungsweise hat mir das ein Kindheitsfreund, der aus Indien war und der war öfters zu uns essen und hat uns tatsächlich dann mal gezeigt, wie man Reis isst. Und der hat das super, der war damals 10, der hat das wirklich ganz routiniert gemacht und dann haben sie mir gesagt, der Reis darf hier die Handfläche eigentlich nie berühren. Das Essen darf die Handfläche immer nur die Fingerspitzen eigentlich.
Genau, also die Spitzen haben sie dann einfach immer wieder und wie gesagt, also bei mir sieht man das nicht, also das liegt immer nur in den Fingerspitzen, Handballen, das Innere ist dann nicht dann einfach nochmal dabei. Und je nach Region ist man das mit der linken und der rechten Hand.
Ja. Wenn man sich das jetzt nochmal aus der europäischen Perspektive anschaut, es ist schon faszinierend, man isst heutzutage, würde ich sagen, mehr mit der Hand in Europa, als es noch vor 100 Jahren der Fall war, oder?
Ja.
Irgendwas ist ein bisschen rübergeschwappt.
Ja, und Reichtum war ja früher auch einfach einen Löffel zu besitzen. Zu besitzen, eine eigene Schale, die immer wieder mit dabei zu haben. Und umso größer der Löffel auch gewesen ist, umso mehr Reichtum hattest du auch. Ja. Also daher kommt auch der Begriff Reichtum scheffeln. Oder
Ja, klar. Also man sieht schon, bei Heiko Antoniewicz gibt es immer die Perspektive hinein in die Zeit bis ganz weit zurück. Ich weiß auch, du weißt auch sehr viel, was die alten Fermentationspraktiken und so weiter angeht, Stichwort Garum. Und was bei dir aber schon auch immer wieder ein Thema ist, ist die Weite nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich. Du bist viel unterwegs.
Ja.
Vielleicht auch das, womit wir jetzt auch beim Thema sind, vielleicht auch das ein Grund für den Mehrwert, der so ein dichtes Format wie Heikos Welt jetzt in den nächsten Rolling Pin Magazinen hergibt, weil du hier gerade aus solchen Anekdoten, die du vielleicht mal hier und da am anderen Ende der Welt erlebt hast, und die unsere Leserinnen und Leser trotzdem etwas angehen oder angehen können, oder?
Ja, also ich finde es auch wichtig, so eine gewisse Offenheit dann auch immer wieder zu haben. Also ja. Offenheit, was andere Kulturen einfach mit sich bringen, andere Kulturen, aus denen wir oder von denen wir einfach auch so Philosophie dann nochmal lernen können. Also ein Umgang, ein respektvoller Umgang auch mit Lebensmitteln. Und ich versuche mittlerweile so, dass das Wort Produkt, wenn wir über Lebensmittel reden, einfach ganz aus meinem Wortschatz zu verdrängen. Weil ein Lebensmittel, da steckt einfach Leben drin. So, ja. Und ein Produkt ist natürlich ein Ergebnis von einem Schaffen letztendlich auch, aber ich würde ein Lebensmittel nie als heute nicht mehr als Produkt bezeichnen. Weil ein Produkt ist ein Schuh, aber den würde ich niemals essen. Es sei denn, ich habe eine Wette verloren.
Du würdest sicher irgendwas daraus machen, wenn dann du.
Du Suppe, genau.
Ja. Ja.
Nein, aber ich finde halt wichtig, also da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich da in einem Magazin jetzt einfach auch immer wieder so ein bisschen auch über diese Perspektiven dann einfach auch nochmal sprechen kann, dass wir da einfach mal gemeinsam diesen Weg auch gehen, um dann wirklich auch mal zu offenbaren, was in anderen Ländern tatsächlich dann auch los ist, was tatsächlich da auch für wirkliche Fachleute und wirklich auch Koryphäen dann auch am Werke sind, was man dann vielleicht hier überhaupt nicht wahrnimmt oder überhaupt nicht realisiert. Und ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, dürfen wir es erzählen schon?
Ja, klar.
Ich bin ja lange Zeit in Malaysia auch gewesen und das ist auch so die erste Heikos Welt, die wir da auch mal beschrieben haben. Und eigentlich denkt man, Malaysia, was gibt's da alles? Ne? Was ist da denn einfach an Reichtum? Was kann es denn da geben? Und die haben so viel zu bieten. Wo ich dann gedacht habe, boah, das ist doch unglaublich. Also wie, den Mönchszucker, den ich da kennengelernt habe. Auch. Also so, mein Freund Darren setzt ihn einfach auch in ganz selbstverständlich auch in seiner Küche ein. Und
sein Freund Darren, glaube ich, 2 Sterne. Ne?
Ja. Also zwei Sterne. Man denkt auch immer, wie lange Zeit gab es in Malaysia auch überhaupt keinen Michelin-Führer.
Seit wann gibt es den ungefähr? Muss trotzdem sagen, Malaysia ist für mich ein total unbeschriebenes Blatt. Ja?
Ja.
Man denkt über so viele andere Destinations nach und man hat als leidenschaftlicher Esser immer so eine To-Do-List von Restaurants und sei es nur Frankreich und Italien, reicht ja für ein ganzes Leben. Und
ja.
Es kann aber auch sehr einschränkend wirken, muss man sagen. Das merkt man gerade, wenn man dann solche Texte liest, wie dieser, dass man sich denkt, meine Güte, ich bin so gefangen in meinem ganzen Zeug. Lass doch einfach mal deine ganzen, würde ich so gerne, 2 Sterne da in Paris weg und schau dir doch mal wirklich mal was anderes auch an. Ja. So, dein Freund Darren, 2 Sterne,
Genau, also seit drei Ausgaben gibt es ja mich, ne?
Okay.
In Malaysia, und Darren hat direkt im ersten Jahr den ersten Stern mit einem anderen Kollegen in Penang bekommen, also außerhalb. Hat dann letztes Jahr direkt den zweiten auch bekommen. Und letztes Jahr über die Verleihung dann schon auch Ende des Jahres und hat da den BIP Award, also den grünen Stern, auch noch bekommen.
Wow.
Also Regionalität. Und bei ihm kommt wirklich nichts auf den Teller oder ins Restaurant, was nicht wirklich auch aus Malaysia dann auch ist. Ja. Was natürlich viele andere Köche hier in Europa auch praktizieren. Das beste Beispiel ist ja auch das Noma, die ja auch dann natürlich noch die Lebensmittel auch aus den skandinavischen Bereichen dann immer wieder mit einsetzen. Und wir in Deutschland machen das dann natürlich mehr und mehr dann noch auch letztendlich.
Ja, ja.
Nur bei ihm findet eine Geschmacksvielfalt dann nochmal statt, die ich selten zuvor irgendwo auch gesehen habe. Auch. Also ich kann mich an das erste Essen bei ihm erinnern. Also ich war echt zu Tränen gerührt dann auch. Also das war unglaublich, weil das mich so emotional gepackt hat, weil es mich einfach an alles einfach auch erinnert hat. Und es war so offen und so herzlich und das kam wirklich aus ihm, also aus dem Land und aus seiner Küche. Und
Spürt man, oder? Wenn das so etwas ist, was so aus dem Inneren heraus
Wahnsinn.
Wächst.
Das kann man einfach nicht anders beschreiben,
ja.
wie man das einfach dann nochmal bezeichnen kann. Und also wenn ich jetzt dran denke, steigen mir schon wieder die Tränen hoch.
Ja.
Ein Moment, der wirklich unvergessen ist und noch immer wieder bleiben wird. Und weißt du, ich spüre, das war ein Pilztartlet. Das klingt so banal und einfach. Das habe ich gegessen und das war für mich eine Offenbarung auch. Und er hat das mit der Kulimfrucht auch abgeschmeckt. Und diese Kulimfrucht ist so groß wie eine Passionsfrucht, ist eine Nuss auch. Daraus generiert hat Öl. Und da hat er, das erinnert an Trüffel, an Erdigkeit. Also das ist unfassbar gewesen auch.
Das war Trüffel-ähnliches ist, ja?
Ja. Ja. Und er hat da wirklich auch was geschaffen. Oder auch wirklich, wie gesagt, diese zwei Sterne, die kriegt man ja auch nicht umsonst. Und eine Eigenständigkeit für seine Küche dann einfach nochmal zu etablieren. Und er hat nur, glaube ich, 8 Jahre dafür gebraucht. Man glaubt es ja kaum.
Ja.
Und ist ein langer Weg, natürlich.
Ja.
Aber er hat etwas geschaffen, was man da einfach auch nicht nachmachen kann.
Ja.
Weißt du,
diese Mönchsfrucht hast du auch erwähnt, du schreibst, die ist noch süßer als Zucker.
Ja, 500 Mal süßer als Zucker. Also das ist unglaublich. Also das ist, das kannst du natürlich auch zum Einkochen nehmen. Du lässt es in einem Sud ausziehen. Du legst es einfach auch mit in eine Süßspeise, um da einfach eine Süßkraft dann nochmal zu haben, die unvergleichlich deutlich höher ist, als Zucker es jemand sein wird. Und du schmeckst die Lebensmittel.
Ja.
Also in ihrer Urform. Wenn du heute Zucker oder auch andere Süßungsmittel dazu gibst, dann wird es verfälscht. Dann wird es immer eindimensional. Und so schmeckst du natürlich das, was da einfach auch nochmal, wenn es eine Ananas ist oder eine Mango, es schmeckt so, wie es dann auch tatsächlich ist.
Ja, ja. Die Frage ist ja, die sich mir auch stellt, wie verschlägt dich nach Malaysia?
Ich habe eine Anfrage bekommen, Online-Anfrage, das ist 2007 gewesen, ob ich mir vorstellen könnte, auf einem Kongress für molekulare Küche in Kuala Lumpur eine Demonstration zu halten. Da habe ich dazu gesagt, bin dahin. Und habe das dann auch gemacht. Und dann haben wir, wenn du einmal unterwegs bist, haben wir noch Masterclasses dann noch gemacht über 4 Tage weiter für Chefs, die aus Kuala Lumpur und Umgebung gekommen sind, so von Hotelgruppen. Und das Ganze hat an einem College, an dem KDU College dann auch stattgefunden. Und der damalige Direktor, Oliver, Schulisch Oliver, und Miss Kitty, die haben gedacht, boah, das ist so großartig, das ist so neu. Damit müssen wir unsere Studenten auch ausbilden. Mhm. Und dann bin ich zweimal im Jahr nach Kuala Lumpur geflogen, jeweils zwischen 8 und 12 Tage und habe die in modernen Kochtechniken dann auch unterrichtet. Und hinterher, ja, das war ein Prüfungsfach. Also das war nicht nur molekulare Küche, das waren natürlich diese Kügelchen dann herstellen, also diese Sphärifikation, aber es war auch Sphären, so das Arbeiten mit Rotationsverdampfern und solche Sachen auch. Und die sind total offen gewesen. Und das ist Bestandteil der Ausbildung geworden. Und das ging innerhalb von wenigen Wochen, dass das im Lehrplan stand.
Ah, wow, so schnell geht das.
Und weißt du, ich lächle jetzt dabei, die Leute können das ja nicht sehen, aber hier ist in Deutschland, ist teilweise Sous Vide nicht bei Prüfungen zugelassen. Überleg mal, wie lange Sous Vide etabliert ist oder, ich sag mal, zum ersten Mal angewandt worden ist. Dann frage ich mich immer, wie oft und wie lange muss eine Methodik in der Küche vorhanden sein, bis sie als etabliert und prüfungsrelevant dann nochmal angewendet werden darf.
Spannend, ne? Habe ich gar nicht
gewusst. Sous Vide 50 Jahre.
Ja, also das ist, glaube ich, 70er Jahre wurde das ja in Frankreich ungefähr.
Und das 72, so das erste Mal, dass sie dann einfach mal alles so niedergeschrieben haben und das erste Mal vakuumiert und in Wasserbädern auch gegart haben, natürlich.
Aber auch total angekommen, finde ich, eigentlich so in die, sagen wir es ruhig, in die kulinarische Mitte der Gesellschaft. Also ich weiß es jetzt nur von unseren Supermärkten hier in Österreich, da gibt es, ich glaube, millionenfach verkauft, die Sous Vide gegarte Ente, so ja, im Tiefkühlfach. Also ist jetzt nur eine Keule oder eine Brust, glaube ich. Ich glaube, eine Brust, Keule macht, weiß nicht, ob Keule so viel Sinn machen will. Aber ja, die Sous Vide gegarte Händelbrust wird millionenfach verkauft, das ist total angekommen.
Nein.
Und die Schulen offenbar nicht, zumindest in Deutschland nicht. Ja,
ja. Also das finde ich so merkwürdig. Also bin ich auch so ein bisschen entrüstet, um ganz ehrlich zu sein. Also wie lange muss das wirklich auch eine Kochmethodik, wie lange muss eine Kochmethodik dann auch etabliert sein, bis sie dann auch wirklich prüfungsrelevant ist? So, ich kann es nicht sagen, warum es so ist, aber wir haben ja lange genug an einer neuen Ausbildungsform dann einfach oder einem Grundsatz dann nochmal gearbeitet. Das hat, glaube ich, fast 10 Jahre gedauert, wenn ich jetzt 10 Jahre weiter dann einfach nochmal denke, was dann auch noch passiert. Also und in Malaysia, das war so offenherzig, das war innerhalb von einem Jahr und das umgesetzt, das Konzept, das war großartig. Und weißt du, bei uns in Deutschland haben wir wir drehen uns gerade natürlich ein bisschen um die vegane Küche. Aber vegane Küche findet in der Ausbildung auch nicht statt. Also wenn wir wirklich ein großes Interesse haben, die Gemüseküche oder auch eine Wertschöpfung innerhalb der Gastronomie für, ich sag mal, vegane Küche zu schaffen, dann müssen wir das auch in die Ausbildung etablieren und nicht nur als Beilage deklarieren.
Ja, großes Thema in Österreich, die vegane Kochausbildung. Ist das in Deutschland ein Thema?
Ja, es wird mehr und mehr, aber es ist auch immer wieder noch politisch belegt letztendlich auch. Also so, weil natürlich fehlt es an Know-how. Das ist dann die eine Sache. Also da will ich gar keinem zu nahe treten. Auch. Aber man muss sich damit auch beschäftigen.
Ja.
Und weißt du, wenn du nicht vegan kochst oder da nicht weißt oder wenn du es nicht auch selber magst und auch mal gegessen hast und dich einfach eine Zeit einmal so ernährt hast, dann kennst du die Bedürfnisse nicht, die ein Veganer hat. Da kennst du auch nicht die Bedürfnisse, die ein Koch haben könnte, den du ausbilden kannst.
Ja.
Weißt du, da muss ich ihm beibringen, wie koche ich denn einen Fond ohne Rinderknochen? Ne? Also dann gibt es die Gemüsebrühe, ja, aber wie bekomme ich ins Essen eine Spannung, die ich nur bei Fleischgerichten früher dann auch gehabt habe?
Ja.
Ich bin ein großer Freund von den Fleischalternativen, weil für mich ist vegane Küche würzen. So viele andere Küche, so wie ich, können dann auch, ich sag mal, ein Lebensmittel so abschmecken oder ein Gemüse so abschmecken, dass es nach Chorizo schmeckt. Das ist total einfach, ne? Weil das ist würzen. Wir wissen alle über den Begriff Umami, wir wissen alle mittlerweile, wir haben so viel Technologie, so viel moderne Küchentechnik, bei uns stehen, wie wir es noch nie zuvor gehabt haben. Und was nutzen wir? Ein Bruchteil davon. Und ich glaube, da muss eine ganz andere Offenheit hin und auch der Ausbildungsrahmenplan, glaube ich, muss nochmal überarbeitet werden und das darf auf gar keinen Fall mehr 10 Jahre dauern. Also wenn ich mir so die Food-Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren angucke, wie rasant sich alles dann auch geändert hat, Essensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten verändert haben, wie Bedürfnisse sich verändert haben auch. Und ich glaube, da sollten wir einfach auch anfangen. Und das hilft, um dann den Kreis auch vielleicht wieder zu schließen, einfach mal in andere Länder zu schauen, wie die damit umgehen. Du sagst gerade, auch in Österreich ist vegane Küche ein sehr, sehr großes Thema. Ich war jetzt vor kurzem in Frankreich, Spanien, da habe ich den Eindruck gehabt, das findet da gar nicht statt.
Ah, gut. Also, Entschuldigung. Also das letzte Mal, wo ich doch 3 Wochen durchgehend in Frankreich war, das ist wirklich ein Nischenthema in Frankreich.
Ja, ist so. Ne? Also ganz klar. Ja, oder so. Spanien, Schinken, Paella, also Reisgerichte natürlich, aber lass mal da die Garnelen und dieses Geflügel weg. Ja. Dann hast du ein Risotto, ja, aber ja, auch ein Risotto ist toll, natürlich, aber es ist für viele keine vollwertige Mahlzeit dort.
Ja. Ne? Und auch das Angebot, ich nehme an, dann auch in Spanien entsprechend dünn, was tatsächlich jetzt vegane und nicht nur vegetarische, sondern tatsächlich vegane Küche angeht.
Ja, also findest du kaum.
Ja. Also, ja. Aber ich habe schon rausgehört, du bist schon eher pro vegane Kochausbildungsmöglichkeit.
Ja, unbedingt. Also, ich glaube, wir müssen das größer anlegen auch. Also wir müssen das größer denken auch. Also viele Küchen machen das ja heute auch schon, dass sie ihre Küche basierend auf Gemüsegerichten dann auch machen. Das ist für mich einfach auch sehr, sehr logisch, weil wenn du dann das Fleisch oder den Fisch weglässt, hast du ein vollwertiges Gericht. Wenn du dann Fleisch und Fisch als Beilage dazu setzt, funktioniert das immer noch. Wenn wir früher bei mir in der Ausbildung beim Lammrücken nur das Ratatouille in Kartoffelkante serviert haben, das hat nicht funktioniert, weil es nicht komplex war. Ja. Hat alles einfach mal gefehlt, weil das alles sich um das Fleisch gedreht hat. Und das setzt so mehr und mehr ein, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch, ich sage mal, natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen und aus Regionalitätsgründen letztendlich auch. Und das braucht sicherlich auch noch ein paar Tage, bis sich das einfach bei uns noch mal ein bisschen setzt. Aber nochmal, also wir haben, ich glaube immer wieder, dass wir als Einzige nur denken, dass wir die Regionalität als Einzige nur verstanden und verinnerlicht haben. Also ich denke, da muss man noch mal radikaler drüber sprechen, noch mal radikaler denken. Da muss man einfach noch mal radikaler auch sein Restaurant einfach noch mal einen Zirkel ziehen und dann die Lebensmittel um sich herum noch mal neu kennenlernen. Und das, was wir früher gelernt haben, was wir nicht essen können dürfen, heute müssen wir es eher andersrum drehen, glaube ich, dass du dann drüber nachdenkst, was können wir für uns alles kulinarisch in diesem Zirkel nochmal erschließen und für uns dann einfach kulinarisch nochmal neu erschließen. Und dadurch gibt es neue Geschmacksbilder. Dadurch gibt es eine Regionalität, die vielleicht Darren dann mit seiner Kohlnuss einfach auch immer wieder praktiziert, eine Einzigartigkeit für seine Küche und für sein Unternehmen einfach auch zu etablieren. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du als Gast, du bist ja auch häufiger in Restaurants dann unterwegs und als Gast kriegst einmal das Gleiche in der Woche.
Ja.
Entschuldigung, also es gibt nichts Langweiligeres als das letztendlich auch, ne?
Ja.
Und ich denke, da muss man einfach hin.
Ja, ich finde es aber interessant, was du jetzt vorhin gesagt hast, dass man, wenn man Fisch und Fleisch weglässt, durchaus ein vollwertiges Gericht in veganer Form machen kann. Es gibt aber schon ein paar Fallen, finde ich, die ich auch schon selbst erlebt habe. Wenn jetzt zum Beispiel ein rote Rüben-Tatar angeboten wird, in Anlehnung und auch in Reminiszenz an ein Beef-Tatar, dann ist das für mich als Gast und sagen wir auch einfach so als mich mit menschlichem Körper trotzdem etwas ganz, ganz anderes, weil ich habe da natürlich, ich weiß nicht um wie viel weniger, also wahrscheinlich 90% weniger Eiweiß zu mir genommen, als das jetzt bei einem Beef Tartar der Fall ist. Da ist einfach vom Sättigungsgrad her viel, viel weniger los. Das musst du irgendwo anders dann hineinbringen.
So, ja, klar. Und deswegen musst du da auch in die Ausbildung.
Ja.
Weil, ne, also du musst eine Balance einfach schaffen. Wenn du weißt, ich habe nur rote Beete letztendlich auch. Andersrum. Ich muss anders anfangen. Hör auf, das Tartar, wenn es aus Gemüse ist, Tartar zu nennen. Weil dann, weißt du, dann löst du nämlich einen Gedanken aus, was an das Rindfleisch-Tartar dann noch erinnert.
Ja.
Sind Sekundenbruchteile. Wenn du das eine Millisekunde im Mund hast, bist du raus. Ja. Dann sagst du ganz automatisch, dein Verstand sagt dir ganz automatisch, das ist kein Tartar.
Ja. Ja.
Ganz einfach.
Das sind auch, das ist auch mit 4 Löffeln weggelöffelt, so, weil das hatte natürlich. Auch von der Konsistenz her ist das ganz anderes.
Natürlich. Und du brauchst eine Textur, die dem anderen, also wenn du einen Gedanken auslöst, dann musst du den auch erfüllen.
Ja.
Wenn du das nicht schaffst innerhalb von Sekunden, dann hast du verloren. Dann wird die vegane Küche oder eine gemüsebasierte Küche sich auch niemals in der breiten Masse dann einfach nochmal durchsetzen. Weil du brauchst die Eiweißstoffe, du brauchst Proteine, die pflanzlich oder auch fleischig ist, und wenn du die aber weglässt, die muss ich irgendwo ersetzen.
Ja.
Du musst eine Textur einfach auch haben, ohne etwas zu imitieren oder etwas nachzumachen. Du brauchst Mundfülle, du brauchst eine Geborgenheit. Du musst, und wenn du es gegessen hast, musst du total zufrieden sein.
Ja.
Wie den Hamburger, den ich gegessen habe, als ich den zweiten essen wollte.
Ja.
Mich nicht gemacht, weil ich total glücklich und seit ich zufrieden gewesen bin.
Ja. Ne? Also das wäre jetzt auch gerade mit diesem, anhand dieses Beispiels des Tartars, das wäre so ein Beispiel, wo du sagst, da ist die Ausbildung wichtig, weil um hier zu lernen, wie arbeite ich das Eiweiß ein, wie mache ich das, dass das auch von der Textur, vom Gesamterleben irgendwie etwas ist, was genauso befriedigend ist wie ein Tartar, auch wenn man sich Tartar nennt.
Ja. Du musst eigentlich etwas Neues schaffen. Also du darfst nicht über Alternativen nachdenken, du musst eine neue Basis für eine Gemüse oder für eine vegane Küche dann einfach noch machen. Ich setze heute sehr selbstverständlich, Haferdrink auch ein. Also, weil es mir besser schmeckt. Also nicht nur, weil ich es gelernt habe, sondern so Nusscremes schmecken mir deutlich besser, wenn ich die mit Haferdrink dann einfach nochmal herstelle. Gibt es eine deutlich geschmacklichere Tiefe, als wenn ich das mit Milch, also mit Molkereiprodukten einfach nochmal mit wirklicher Milch, mit realer Milch. Dann habe ich manchmal eine Säure, die einfach dazwischen ist, dann steuere ich wieder mit Zucker einfach gegen oder mit anderen Dingen, um da auch wieder hinzukommen. Also man kann die Küche deutlich vereinfachen und durchweglassen. Also durchweglassen kannst du die geschmacklichen Komponenten deutlich besser ausschmecken und technologisches Know-how musst du auch in den Küchen einfach mehr und mehr dann auch etablieren. Also so für mich das beste Beispiel ist rote Beete. Also du hattest es ja gerade schon. Nein. Wenn du rote Beete, ein Granulat herstellst, was gefriergetrocknet ist. Wir haben eine Zeit lang mal einen Gefriertrockner gehabt. Wenn du den ursprünglichen rote Beete-Saft da reingibst, dann schmeckst du sowas von Himbeernoten wie irgendwas
dann auch. Tatsächlich. Ohne sonst manipuliert worden zu sein, also ohne Säure hinzugefügt zu haben.
Tatsächlich. Genau. Rote Beete geschert, entsaftet in den Gefriertrockner. Dann hast du ein Granulat, du nimmst es in den Mund, es schmilzt innerhalb von Sekundenbruchteilen und du hast sofort Himbeernoten da. Und das muss man eigentlich auch in die Ausbildung packen. Was ist Aromatik? Wie fange ich an zu würzen? Was kann ich tun, um, ich sag mal, so eine Glückseligkeit bei unseren Kunden oder bei den Gästen dann nochmal zu erreichen? Wie schaffe ich es zu würzen? Weil wir Mitteleuropäer, wenn wir über Würzen reden, greifen wir mal zum Salztopf.
Ja. Dann blickst du mal in Richtung Nahost und da merkst du dann, dass für ein Gericht ungefähr 64 Gewürze drinnen sind.
Genau. Um diese Vielfalt einfach nochmal zu haben. Also um ein Genussspektakel dann tatsächlich haben. Das wollen wir alle. Ich sage mal, jeder, der abends in seinem Restaurant auch arbeitet, der möchte die Gäste zufrieden nach Hause schicken. Was aber Fakt ist, nach spätestens dem dritten oder vierten Gang, wenn du mehrere Menüs auch isst, hat sich dein Körper und dein Geist schon an die Art und Weise der Küche schon gewöhnt. Und da musst du eine neue Spannung ins Essen bringen. Denn man muss sich nur selber auch beobachten. Also ich will nicht sagen, dass es ist immer noch erstklassig, immer noch sehr, sehr gut. Aber dann stellt sich nach drei Gängen so eine gewisse Gewohnheit ein. Und die musst du immer wieder versuchen aufzubrechen. Durch Spannung, nicht durch Aggressivität, durch Harmonie auf der einen Seite, vielleicht auch, es muss ja immer sehr, sehr gut auch schmecken. Aber dein Körper, dein Verstand stellt sich sofort darauf ein.
Ja, was ich auch interessant finde, so wenn man dir zuhört, da stellt sich bei mir die Frage, ob ich das auch richtig verstehe, dass für dich die vegane Küche automatisch nach größeren technischen Fertigkeiten verlangt.
Oh ja.
Bei den Köchen. Ist das so?
Ja. Also Gemüse ist eine Diva. Also da musst du wirklich auch deutlich mehr Produkt-Know-how dann nochmal an den Tag legen. Du kannst einem Schmorbraten verzeihst du, wenn er 10 Minuten länger in Form war. Aber in der Karotte nicht.
Ist vegane Küche schwieriger als normale Küche?
Nein. Es ist Training. Okay. Es ist auch Gewohnheit. Also es ist auch ein liebevoller Umgang mit Lebensmitteln. Also das ist es einfach. Also ein anderes Verständnis musst du dann nochmal an den Tag legen, um dann für dich den Weg dann auch zu finden. Und wenn du den Weg für dich gefunden hast, wie gesagt, dann kannst du es auch an deine Gäste weitergeben. Also, weißt du, ich ernähre mich zweimal im Jahr basisch vegan für 14 Tage. 14 Tage vegan.
Tatsächlich.
Und 14 Tage vegetarisch, um dann wieder reinzukommen. Weil ich habe gerade auch gesagt, Mensch, wenn ich das nicht selber essen würde oder nicht selbst auch erfahren würde, dann würde ich die Bedürfnisse gar nicht kennen, die ein Veganer dann noch einmal hat.
Ja.
Ne? Ja. Also, wie gesagt, also wir reden auch noch über eine sehr, sehr kleine Bevölkerungsschicht, aber es ist einfach, in den nächsten Jahren wird es einfach deutlich größer und höher. Und das Bewusstsein ist heute bei der Generation, die zwischen 8 und 15 ist, die legen gerade den Grundstein für das neue Bewusstsein, was Essen betrifft. Die werden ganz selbstverständlich, wenn die jetzt mit veganer Küche nicht groß, sondern die erleben diese Art und Weise der Ernährung. Und ich glaube, dass es für diese Generation irgendwann nicht mehr wichtig ist, wie man sich ernährt, sondern nur noch, dass man dazu steht, was man isst, ob das Fleisch oder auch nicht ist. Die sind sehr variabel dann auch. Die gehen auch, gehen Hamburger essen, aber am Tag danach gehen sie dann hin und essen dann ein veganes Essen. Was für die relevant sein wird, ist die Qualität des Essens, der Lebensmittel.
Das ist spannend, ja.
Das wird relevant sein, nichts anderes mehr.
Und wenn du sagst Qualität, sprichst du da auch die ethische Dimension an, von der man oft sagt, dass sie die neue Generation schon als wesentlichen Kriteriumspunkt ansieht, dieses, wo kommt es her, ist es einigermaßen fair? Ist das Teil des Qualitätsgedankens der nächsten S-Generation?
Ja, du hast es ganz genau auf den Punkt gebracht. Das ist Teil der neuen Generation, weil die machen sich heute dann auch natürlich schon auf den Weg, gehen auf die Straßen, demonstrieren für eine bessere Umwelt und die haben einen Spirit, die natürlich auch an diese Sachen auch denken. Und für mich, weißt du, wir sagen eine Art, wir haben die Lebensmittelverschwendung auch. Ja, natürlich, aber eigentlich muss man noch einen Schritt vorher anfangen. Was vom Acker nicht in den Laden kommt, da bleibt ja auch vieles auf der Strecke.
Ja.
Also das ist die andere Sache, glaube ich nochmal. Also da bleibt ja auch sehr, sehr viel dann manchmal auf den Feldern, manchmal auch wird es woanders dann nochmal verarbeitet, Gott sei Dank. Aber was die Ernährung betrifft, da kommt ein Bruchteil tatsächlich, was angebaut wird, nur noch in den Handel, weil wir natürlich alle genormt sind.
Ja, aber das heißt, du siehst es so, dass dass das viel zu plakativ wäre, zu sagen, die Zukunft ist vegan. Nein, die Zukunft ist viel flexibler, aber die Qualität wird in einem viel, viel höheren Maß gefragt und verlangt werden.
Und auch geschätzt.
Ja. Und auch gewertschätzt. Ja,
also dann kann auch ein Hamburger einfach mal fürchterlich schmecken.
Ja.
Also, und ich bin mir sicher, dass solche Sachen dann einfach auch durchs grobe Raster fallen. Also, Bäcker, also mal, ich sage nicht, das ist passiert morgen.
Ja.
Also die Generation, die 8 bis 15 ist, das dauert noch vielleicht 10 Jahre. Ich wünsche mir nicht, dass es noch 10 Jahre dauert, aber ich bin mir sicher, dass ich es erleben werde. Dass genau dieser Spirit von den Jugendlichen oder Heranwachsenden dann auf uns auch übertragen wird. Und weißt du, heute gibt es ja schon Diskussionen von Enkel mit den Großmüttern, die dann sagen, nee, ich esse nur Gemüse, und die Omi fragt mich doch ein bisschen Fleisch oder ein bisschen Fisch dazu. Ne?
Mhm. Also,
weißt du, die gibt es ja heute schon auch. Also, aber überleg mal, die heute in dem Alter ist, sind vielleicht Mitte 30, die ist dann vielleicht irgendwann auf Omi und die hat auf einmal ein volles Verständnis für den Nachwuchs.
Ja.
Das ist Generationen. Also.
Wie schlägt sich das auch auf deine Arbeit konkret nieder? Merkst du, dass du mehr Workshops, Seminare, was auch immer, zu Gemüse machst? Oder merkst du eben, dass diese Flexibilität mehr wird, dass du innerhalb von einer Veranstaltung beides bedienen musst? Merkst du, dass die jungen Gaumen anspruchsvoller sind, mehr schmecken, besser schmecken? Wie schlägt sich das
also,
bei dir?
Also ich bin ja ein bekennender Fleischi auch. Also das ist ja, ich werde ja nicht auf einmal ein veganer Koch sein. Ich glaube, es geht um den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln. Und wir müssen einfach lernen, wie wir die wenigen Lebensmittel, die wir dann irgendwann auch mal haben werden, wie können wir die bestmöglich auch zubereiten. Ob das im Fine Dining auch ist oder dann auch in Kantinen. Weißt du, finde ich genauso wichtig oder fast nochmal wichtiger. Wie kriege ich eine Ernährung auch hin, die dann jeden Tag in einem Kantinenbereich 2000 Essen dann einfach nochmal generieren müssen. Auch wie kann ich das schaffen? Wie kann ich es schaffen, dass auch die Industrie genau dieses Gedankengut dann einfach nochmal aufgreift? Also nicht nur dieses monetäre Ergebnis auch zu haben, sondern auch die Gesundheit einfach ein bisschen im Fokus zu haben auf der einen Seite. Aber weißt du, wir haben 2000 Arbeiter, die am Fließband stehen, die haben ein anderes Bedürfnis als jemand, der am Schreibtisch sitzt. Und diese Bedürfnisse müssen wir erkennen, wir müssen darauf eingehen und was einfach noch schön ist, schmecken muss es. Also viele Sachen schmecken einfach nicht. Also und Essen.
Gerade in der Gemeinschaftsverpflegung, oder?
Ja, Essen funktioniert einfach nicht nebenher.
Ja.
Ne? Also nebenbei funktioniert Essen nicht. Also wenn Essen zur Nahrungsaufnahme wird, hast du verloren. Du brauchst natürlich Energie auch, aber häufig ist es ja auch so, wenn ich mittags etwas esse, dann kann ich mich erst mal in die Couch legen. Also, brauche ich eine halbe Stunde, bis ich wieder hochkomme. Oder ich trinke Kaffee.
Ja.
Ja. Oder was anderes. Oder Zucker oder was auch immer.
Oder Alkohol, von dem wir auch wissen, dass er in den letzten 1,5-2 Jahren ein immer mehr von Kritik begleitet wird. Ne?
Ja, aber weißt du, natürlich, wenn ich, das ist ja immer wieder das Maß, das ist genau wie beim Essen. Und so, wenn ich jeden Tag 2 Flaschen Champagner trinke und sage, boah, ich reduziere das jetzt mal auf eine Flasche, ist immer noch viel. Ein Glas ist vielleicht okay.
Die Dosis macht ja das Gift.
Genau. Ja.
Stimmt, du bist ja, soweit ich mich erinnern kann, bekennender Champagner-Liebhaber, ne?
Stimmt.
Immer noch?
Immer noch, natürlich. Ja. Immer noch. Und das hat auch gar noch nicht aufgehört. Also, aber auch da in Maßen, also nicht in den großen Krügen, sondern eher
nicht dem großen Krug.
Genau, nicht. aber es gehört ja auch dazu. Und ich habe irgendwann mal ein wirklich kleines Handbuch gehabt, Der innere König. Und Das gibt es leider nicht mehr, aber in diesem Buch Der innere König war so wunderschön beschrieben, wie man Champagner trinken sollte. Nämlich immer in großen Schlucken und zumindest immer einen Mund voll. Und wenn man sich mal beim Trinken beobachtet oder genau dabei, wenn man das einmal macht und dann runterschluckt, das geht einmal durch den ganzen Brustkorb und bis in den Bauch. Und ob man will oder nicht, man muss sich wirklich dann mal beobachten. Du richtest dich automatisch auf. Und das ist der innere König.
Das ist schön. Ist das nur beim Champagner so oder bei anderen Weinen auch?
Also bei Bier habe ich das nicht, aber bei Champagner habe ich das.
Man wird gleich irgendwie selbst aristokratisch, oder? Bei jedem. Wenn es ein guter ist, sagen wir so. Ja.
Ja.
Du hast ja vorhin jetzt auch noch, das hat mich da, das hat bei mir auch noch eine Frage aufgeworfen, weil du gesagt hast, du warst jetzt da in Spanien, dann warst du auch mal in Frankreich, Malaysia hast du erwähnt. Gibt es ein Land, eine Region, von der du glaubst, dass sie in Zukunft besonders relevant wird, ob jetzt als Destination oder einfach als Küchenstil Richtung? Du überlegst lange, wahrscheinlich ist die Antwort nein.
Nein, aber es, weißt du, eigentlich, wenn man in jedes Land geht, da siehst du überall genau die Ansätze, die man in vielen anderen Ländern vielleicht auch schon gesehen hat. Also vor ein paar Tagen in Kambodscha, das ist ein großartiges Land, weil auch ein Füllhorn an Gewürzen dann noch mit sich bringt. Da sieht man natürlich die Ursprünglichkeit auch von den Lebensmitteln dann und Gewürzen dann und auch die ursprüngliche Küche. Südafrika hat ganz andere Bodenschätze. Also ich weiß nicht, was als nächstes auf uns zuschwappen wird, hier in Mitteleuropa oder in Deutschland. Was ich mir eigentlich für Deutschland wünschen würde, dass wir so eine Eigenständigkeit mittlerweile dann auch mal entwickeln und auch dazu stehen. Zu diesen, ich sag mal, Lebensmitteln, die um uns herum wachsen und die wir einfach gerade noch kennenlernen und etwas Eigenständiges da nochmal auch entwickeln können, wo wir sagen, ja, das ist unseres und wo wir dann sagen können, das ist unsere Karotte, das ist unser Geflügel, das sind unsere Fische. Und wenn es keine Fische einfach wie aus dem Bach gibt, dann gibt es halt keinen Fisch. Und ich glaube, das ist das, was wir mehr und mehr dann auch nochmal etablieren sollten. So dieses Selbstverständnis für unsere kulinarische Kultur.
Fehlt dir das in der deutschen Gastronomie, Spitzengastronomie, diese identitätsstiftende Produktküche? Muss das mehr werden?
Es gibt da einige und viele auch, die das schon machen und noch praktizieren. Auch. Aber nochmal, also ich glaube, dass wir immer, dass das einzelne Restaurant immer wieder noch zählt. Weil du siehst immer wieder, dass dann so Methodik dann einmal durch die Länder zieht. Auch. Also so, du siehst dann, du siehst überall irgendwo ein Rote-Bete-Makaron in vielen Restaurants. Das ist, mag lecker sein auch, aber das Eigenständige, das Ursprüngliche, also das, was dich auch auszeichnet, wo ist das? Na, das ist nichts für die breite Masse, aber wir müssen einfach hin, dass ein Selbstverständnis dann einfach auch etabliert wird, wie man mit Lebensmitteln dann auch neu umgeht und auch in der breiten Masse dann einfach nochmal einsetzt und dafür einfach eine kulinarische Expertise einfach auch benötigt. Und dann bin ich wieder bei der Ausbildung. Also das müssen wir grundlegend dann auch machen. Und ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Köche, der auch keine Convenience-Produkte dann auch nochmal verteufelt, sondern die können auch Mittel zum Zweck sein. So, und wenn ich Convenience-Produkte natürlich so nehme, wie ich sie kaufe und dann offeriere, bin ich eigentlich selber schuld, weil dann wenn ich wieder vergleichbar. Aber wenn ich die so nehme und sie zu meinem eigenen mache und sie als tatsächliche Hilfsmittel und Vereinfachung dann nochmal auch wertschätze, dann ist es etwas ganz anderes, glaube ich.
Zum Beispiel, was wäre das für ein Convenience-Produkt, wo du sagst, das ist sowas, wo du durchaus eine eigene Identität herauskitzeln könntest?
Das, du kannst immer wieder auch eingelegte rote Beete nehmen, da kannst du dein eigenes rausmachen. Misch das mit frischen Himbeeren und du machst hier, sag mal, vielleicht auch eine gestockte Hafermilch dazu.
Ja.
Kein Problem. Und würzt das einfach mit Liebstöckel. Kommt alles hier aus der Region.
Ja.
Also du kannst das ja auch das in Glas kaufen. Also, aber du musst es halt abschmecken. Und ich liebe einfach auch Gewürze. Das ist ja eine andere Sache. Die kommen natürlich auch von unterschiedlichen Destinationen. Aber auch wir haben Senf, der hier angebaut wird. Wir haben einen großartigen Kühlner hier kultiviert. Wir haben so viele Schätze, die wir vielleicht noch gar nicht so wertschätzen.
Ja. Also vielleicht ist dieses, nennen wir es mal, das Fehlen der kulinarischen Identität vielleicht auch dem geschuldet, dass man noch gar nicht so auf das alles zurückgreift, was hier vor der eigenen Haustür eigentlich in Top-Qualität verfügbar ist.
Ja.
Ist das so?
Manchmal ist auch vielleicht Bequemlichkeit so ein Stück weit.
Ja.
Dann nehme ich das oder Zeitmangel, würde ich es mal, wenn ich das so aus anderen Mündern höre, dann ist es manchmal Zeitmangel. Ich habe keine Zeit auch. Also das ist immer die schnellste, die man hat. Aber manchmal ist es auch so, man muss dann natürlich sich bewegen und dann kann ich halt auch keine Speisenkarte oder keinen Wochenplan aufstellen, oder einen Monatsplan, sondern muss ich einen Wochenplan schreiben, weil die Verfügbarkeit ist natürlich auch eine ganz andere.
Ja, ja. Findest du, ist Österreich stärker zu seiner kulinarischen Identität vorgedrungen als Deutschland?
Ist eine Scheißfrage, Entschuldigung. Ja,
richtig Scheißfrage, oder? Also, dünnes Eis, ne?
Also ich glaube, nein. Also, weißt du, wenn ich jetzt das eine oder andere sage, dann werde ich eher in die Wand gestellt.
Aber ja, ja.
Breite Schultern, aber das ist egal. Nein, also ich glaube, es gibt in jedem Land immer wieder nochmal Vorreiter. Also wenn ich in Österreich an den Heinz Reitbauer denke, wenn ich an den Andreas Döllerer denke in Österreich, die natürlich erstklassige Arbeit auch machen, wenn ich an den Norbert Niederkofler denke, der eine sehr, sehr gute und großartige Küche macht. Aber wenn ich auch hier an den Marco Müller in Deutschland denke, wenn ich ans So-Sein oder ehemalige So-Sein, jetzt das Ads denke, weißt du, wir haben auch solche Leute, die das auch machen.
Ja. Weißt du, hast du gut gelöst, die Antwort.
Ja, aber es ist die Wahrheit.
Ja, klar.
Also wir haben überall Leute und was man nicht vergessen lasse, das ist natürlich eine Speerspitze und wenn du in Landgasthöfe dann noch gehst und jeder hat diesen Landgasthof, der stolz auf seinen Lieferanten um die Ecke ist, der seinen Bauern liebt, der seinen Fischhändler liebt, die gibt es und wir müssen nur noch lauter werden, was das betrifft.
Ja, bisschen so, wie du es zu Anfang gesagt hast, in Malaysia, dass dir da Dinge serviert wurden, die so in der Identität des Kochs und der Region waren, dass das alles so ein stimmiges Ganzes ergeben hat. Und das ist ja auch das, was ein Gast sucht, wenn er wo einkehrt, oder? Also er möchte ja auch etwas, zumindest jetzt im Segment, wo die Kreativität eine Rolle spielt, er möchte ja auch etwas erschmecken, was er sonst so nirgends bekommen würde.
Ja, und es muss eine Spannung ins Essen und wie gesagt, es gibt ja viele Gäste, die auch Sterne essen gehen oder in Gasthöfe gehen, aber du willst auch als Koch oder als Handwerker oder als Künstler, als Kochkünstler nicht hören, dass gestern die Lachsforelle, die du gegessen hast, deutlich besser gewesen ist als das, was du jetzt gerade serviert hast oder ein Mühe besser gewesen ist. Das willst du nicht hören.
Ja.
Also, ne?
Ja, stimmt.
Weißt du,
Ja.
Schaff was Eigenes, schaff was Eigenständiges, wo du nicht vergleichbar bist. Auch. Also, weißt du, und das ist natürlich extrem schwer. Das ist extrem schwer. Und natürlich haben wir die Leute, wir haben die Gastronomen, die das auch schon schaffen. Aber nochmal, es gibt doch nichts Schlimmeres, wenn du in drei Speisekarten guckst und du findest überall ähnliche Zusammenstellungen, dann wie willst du dich da entschlauben?
Ja.
Das ist dann Sympathie, Interieur, ja, das ist auch schön.
Ja. Ne?
Klar.
Ja. Ja, es sind so unfassbar viele Parameter. Und man wird sehen jetzt da auch, wo die Reise hingeht. Wie ist es bei dir jetzt auch? Was steht so bei dir in nächster Zeit an? Was tut sich vielleicht auch jetzt so ausblickstechnisch bei Heiko Antoniewicz?
Ja, also wir gucken natürlich auch uns Foodtrends an, nach wie vor. Also aber ich sag mal, Foodtrends, da meinen wir nicht die kurzfristigen Trends, so die nächstes Jahr einfach wieder Geschichte sind oder übernächste Woche dann einfach nicht mehr in der Zeitung existieren, sondern eher, was essen wir tatsächlich in den nächsten 20, 25 oder 30 Jahren? Also diese Mega- oder Meta-Trends auch. Also was bewegt uns wirklich? Oder was kann uns dann auch wirklich bewegen? Ich glaube, dass die Zweitverwertung von Lebensmitteln auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dann einfach dieses Circular einfach nochmal mehr Bedeutung dann nochmal gewinnen wird. Wobei wir das aber auch schon hatten. Ne? Also, weil in der Küche jeder, der sorgfältig mit seinen Lebensmitteln auch umgegangen ist, der hat nie was weggeschmissen. Der hat immer wieder geguckt, wie habe ich eine Weiterverwendung.
Also mit Zweitverwertung meinst du tatsächlich, also dass man ein Lebensmittel vollständig von A bis Z verwertet, wenn jetzt da die Knochen überbleiben, machst du daraus noch einen Fonds und so weiter.
Genau. Also das und dann auch dann hinterher vielleicht nochmal Chance. Oder säkular heißt ja auch, wenn du dann die Kerne von Obst einfach nochmal auf Äpfel, die ganze einfach nochmal rösten, einfach das also wirklich da nochmal drüber nachdenken. Also ich mag den Begriff dieses Zero Waste einfach überhaupt nicht. Das ist zwar legitim gerade auch, also da gibt es ja viele Restaurants, aber ich vermute, irgendwann mit der Bruch kommen, dass dann Gäste sagen, wieso soll ich denn jetzt für Zero-Waste-Konzepte, also im übertragenen Sinne Abfälle, auch noch Geld zahlen.
Okay.
Also das wird so vielleicht der Punkt sein, also wo das dann einfach nicht mehr im Fokus ist, aber dann ist die Idee aber auch integriert und auch in den Köpfen, also noch weniger einfach weiterhin wegzuschmeißen. Also ich habe ja vorhin gesagt, um eine Brühe herzustellen, brauche ich drei Zutaten. Ja. Ich verzichte auf die Zwiebeln und auf das Wurzelgemüse. Ja. Weil heute machen das sehr, sehr wenige Restaurants, wo die dann das Wurzelgemüse einfach klein schneiden, da zuckt man Nagel, dann einfach nochmal nutzen. Das machen ja wenige.
Ja.
Aus der Zwiebel wird höchstwahrscheinlich auch nichts mehr hergestellt, aber das ist das, was man da einfach auch mitmachen kann. Also die Zwiebel dann einfach pürieren und als Würzmittel auch einsetzen. Oder zum Soßenbinden einfach nochmal einsetzen. Also gibt es ja viele Möglichkeiten.
Ja.
Das noch mal
zu machen. Davon ist es wirtschaftlich, muss man ja auch sagen.
Natürlich. Also, ich sag mal, man sagt Zwiebeln gibt es ja bei der Wirtschaftlichkeit nicht wirklich auch, aber geschmacklich, um das dann auch zu machen, aber die Bandbreite dann einfach nochmal größer zu machen, um deine Küche dann einfach nochmal weiter anzubringen.
Und, also Zweitverwertung, großes Thema in Zukunft.
Genau, also Zweitverwertung, also solche Sachen. Also wie gesagt, man muss einfach von diesem Zero Waste, glaube ich, so ein bisschen weg. Aber so den Gedanken von der Blüte bis zur Wurzel, das sollte man auch mal mit dem Kopf behalten. Und auch da nicht wieder die alte angemottete Karottenpest aus dem Grün rausholen.
Ja, kann keiner mehr hören, oder?
Weißt du.
Stimmt. Keiner mehr hören.
Also ich habe gerade gesagt, also ich gucke auch gerne wieder blaue Schlecken und weiß, ich habe so ein breites Kreuz, aber weißt du. Entschuldigung. Aber, ich bin ja immer noch so freundlich dabei, weißt du?
Ja. Sagst du also, immer mit einem eigenen Charme.
Auf jeden Fall. Ich kann ja immer wieder noch, weißt du, ich sehe ja meine Motivation, und ich würde sagen Aufgabe, meine Motivation, einfach mal so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und die Leute mal zum Nachdenken noch zu animieren. Und auch, dass die Umstände sich natürlich auch geändert haben und Weißt du, es hat sich so vieles geändert und das Essen wird sich auch in den nächsten Jahren einfach immer wieder weiter verändern. Und das ist auch gut so. Und ich freue mich drauf.
Du bist jetzt wie lange in der Branche?
Ich habe 1982 meine Ausbildung gemacht.
Okay.
Und also länger als 40 Jahre. Also
was sich da, oder? Also, ist ja so, unglaublich, was sich da getan hat.
Ja, natürlich. Also, ja. Wenn ich überlege, also auch Fine Dining Küche damals, ich habe nach meiner Ausbildung bin ich direkt ins Gala nach Aachen zum Gerhard Gauckner auch gegangen.
Ja.
Also war mit 2 Sternen damals eins der 10 besten Restaurants in Deutschland auch. Und ich glaube heute, für die Art und Weise der Küche würden wir keinen Stern mehr kriegen.
Mhm.
Also es hat sich irre viel getan. Also
unglaublich, oder?
Wie wir mit Gelatine auch umgegangen sind, wie wir mit Garungen auch umgegangen sind, wie wir dann natürlich handwerklich zu dem Zeitpunkt extrem gut auch gearbeitet und die Gäste auch begeistert haben. Aber damals waren es einfach viele Luxus-Lebensmittel. Und wo ich gerade über Gerhard Gartner nachdenke, das war schon ein geiler Typ. Muss man einfach auch so sein. Das war der Erste, der wann war es? Ende 84, Anfang, nee, Entschuldigung, 85, 86 hat er die neue deutsche Küche ausgerufen.
Mhm.
Er hat als Erster Helgoländer Hummer auf der Speisekarte gehabt. Er hat den Biber verkauft. Also das hat keiner so im Kopf.
Ja,
das
ja.
Hat sich nie durchgesetzt, weil alle natürlich ganz anders den Fokus hatten. Da waren so Pierre, Stopfleber, Steinmut. Mein Steinmut konnte nicht groß genug sein, den auf der Speisekarte zu haben. Keiner wollte Fältchen essen. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Das hat sich gerne, oder überleg mal, gleich ist es schon ein paar Tage her. Also 86, glaube ich, war es. Da hatte dann
ja, ist ein paar Tage her, ja. Tatsächlich, ja.
Ja, ja, ja. Ja,
ja. Ja, auch deswegen ist so ein neues Format wie Heikos Welt super interessant, weil man damit nicht nur die Gegenwart besser zu verstehen beginnt, sondern, glaube ich, auch einen reiferen und reflektierteren Ausblick wagen kann in das, was möglicherweise kommen wird. Und man sieht, glaube ich, schon ungefähr, auch wenn man dir zuhört, wohin die Reise geht, Zweitverwertung, flexible Gäste, die aber hochwertige Qualität wollen. Es muss nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, es muss nicht kompliziert sein, aber es muss gut sein.
Es muss richtig gut sein.
Es muss richtig,
richtig. Also vom Burger angefangen bis zum Fine Dining. Es muss richtig gut sein. Und das ist der Ausblick auch für die Zukunft.
Ja. Lieber Heiko, wir haben ein bisschen überzogen auch. Ne?
Das war nichts.
Ich könnte ja noch ewig, aber ich lasse jetzt mal gut sein.
Ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da auch einen Deep Dive in deine Welt, auch in deine Wahrnehmungen und in das, was du in letzter Zeit auch so gesehen und geschmeckt hast, machen konnten. Wie immer nehme ich da wahnsinnig viel mit. Wo bist du in nächster Zeit anzutreffen?
Also das nächste, also große Messe ist natürlich die Norga.
Die Norga, da wirst du sein.
Das Team von Rolling Pin wieder ganz herzlich herzen. Da sind wir zwischendurch, ich weiß gar nicht, also das Jahr ist immer gut gefüllt, das ist auch gut so.
Ja.
Wir sind da immer wieder viel unterwegs. Vorgestern waren wir in Kiel, haben da gekocht und also ich koche immer noch Menüs auch, also bin ja als Gastkoch dann auch immer wieder.
Ja, auch da bist du umtriebig, oder?
Ich mache das ja auch für Gäste noch immer wieder noch erlebbar. Und das ist ja auch das, was ich auch brauche in meiner Arbeit. Also eine Reflexion, ich sag mal, dass dann Gäste dann auch sagen, dass es wirklich gutiert.
Ja.
Also das ist ja wichtig. Ich kann ja erzählen, was ich will. Wenn es nicht funktioniert, aber ich kann sagen, oder ich habe den Eindruck, dass es funktioniert.
Ja. Ja. Ja, auch jetzt ist ja für dich auch immer eine Gelegenheit. Ich glaube, mit allem, was du tust, habe ich auch den Eindruck, dass du dann immer auch die Fühler ausstreckst, was funktioniert, was haut hin, was kommt an, was weniger, oder? Also du bist ja auch schon so gestrickt, dass du da eigentlich bei allem, was du tust, immer ein bisschen die Fühler ausstreckst.
Ja, also ich gucke einfach immer wieder, ich gucke mir Gäste immer wieder gerne an. wie sie auch auf das Essen reagieren. Also nicht, dass ich da neben dem Tisch stehe und warte, dass es geht, aber was extrem wichtig ist, nicht nur zu sehen, was an Essen rausgeht, was manchmal viel wichtiger ist, was auf den Tellern zurückkommt. Also auch, aber auch da die Zwischentöne einfach mal kennenlernen. Also bei mir ist es so, wenn wir ein Menü dann noch zubereiten, ich bin immer wieder auch dann da, wo die Gäste sind. Und dann kriege ich natürlich deutlich schneller auch mit, ein Feedback mit, wie sie damit auch mit dem Essen umgehen.
Ja, ja.
Ob das gutiert, nicht gutiert. Das sind viele Sachen. Es ist total einfach dann, wenn man eine Bindung oder eine etwas engere Bindung zu den Gästen aufbaut, ich sag mal, mit positiv oder negativer Kritik auch umzugehen. Ja. Positivweise, jeder kriegt den Bauch gerne gestreichelt, aber dann ist es auch deutlich einfacher, mit nicht so schöner Kritik auch umzugehen.
Ja, ja.
Ne? Also wenn du auf einmal mittendrin bist, wenn du Teil dieses Events oder des Abends bist, ne, dann ist es deutlich einfacher, damit auch umzugehen, finde ich auf jeden Fall.
Ja, ja. Auch das sehr weise Worte, die, glaube ich, viele von uns sich zu Herzen nehmen können und sollen. Heiko, wir sehen dich vielleicht auch, wer weiß, auf der Rolling Pin Convention in Graz. Mache ich gleich noch kurz Werbung dafür. 26. bis 27. Mai, meine Lieben. Österreich-Fokus dieses Jahr. Warum? Klar, Guide Michelin ist zurück in Österreich, hat ordentlich Sterne verteilt. Und um auch das sozusagen zu zelebrieren, gibt es auf der Rolling Pin Convention in Österreich ein rein österreichisches Line-Up. Das wird super. Und ja, Early-Bird-Tickets sind auf jeden Fall jetzt schon zu haben. Schlagt zu, sie werden sehr rar sein. Viele werden kein Ticket mehr bekommen. Also www.rollingpinconvention.at unbedingt sich mal ein Early-Bird-Ticket sichern. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge der Rolling Pin Talks. Und ich sage nochmal Danke an Heiko Antoniewicz.
Ja, ich habe zu danken. Dankeschön. Wir haben Freude gemacht.
Bis bald, Heiko.
Bis dahin. Ciao, ciao.